Ey, die Bodypainting-Szene sind einfach alles Hippies, ne? Das, ich liebe diese Szene. Von daher war halt der, also dass es in irgendeiner Weise mich in eine künstlerische Richtung treibt, war eigentlich von Anfang an da. Auf jeden Fall habe ich tatsächlich den 5. Platz weltweit gemacht im Facepainting beim ersten Mal mitmachen. Wenn da wirklich eine Passion in der steckt, dann musst du so viel harte Arbeit reinschenken und zwar so viel Arbeit, für die du nichts kriegst. Und ich glaube, da muss wirklich eine Passion hinter sein. Ja, jeder kann alles schaffen. Ein Scheiß, keiner kann alles schaffen, weil es liegt an bestimmten Privilegien.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Working and Sharing Podcasts. Mein Name ist Paul Steyer, ich bin seit 17 Jahren in der Medienbranche unterwegs, seit 8 Jahren Geschäftsführer von verschiedenen Unternehmen und hier spreche ich mit Menschen aus verschiedenen Berufen über ihren Werdegang, ihre Erfahrung und was sie teilen können, mit dem Ziel, mir und euch da draußen etwas Interessantes, Relevantes oder Unterhaltsames mit auf den Weg geben zu können. Meine heutige Gästin ist Carina Puscher. Und Carina Pusch ist ein sehr besonderer Mensch. Ich finde sie großartig. Sie ist Künstlerin, sie ist Tattoo-Artist, Bodypainting. Sie hat ihre eigene Bodypainting-Marke auf den Weg gebracht. Sie macht seit fast 10 Jahren alles rund um Kunst und ist Aktivistin und setzt sich für die Rechte von vor allen Dingen jetzt Frauen ein und das ist gerade ganz, ganz wichtig. Sie war jetzt auch gerade beim Europaparlament, hat da mit vielen Leuten drüber gesprochen, hat einen der größten auf Social Media MeToo-Gerichtsprozesse gewonnen und über all das, über ihren Werdegang, wie das abgelaufen ist, was sie sonst noch für Pläne hat und wo es hingehen soll und wie es überhaupt dazu gekommen ist, darüber reden wir jetzt. Ganz viel Spaß mit dieser Folge. Carina, hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Freut mich auch, hier zu sein.
Ich frage mal direkt, du machst so viel. Was, wie bezeichnest du dich selber?
Ich würde sagen, als Überbegriff passt eigentlich immer Künstlerin, weil es kommt ja mal so drauf an, was ich gerade mache. Dadurch, dass ich ja so viel Kram mache, wie Tätowiererin bin ich, dann Bodypainting-Artist, dann mache ich ja auch noch den Make-up-Kram, dann mache ich noch Kostüme und dann kommt natürlich der ganze Social-Media-Kram hinzu mit Twitch, YouTube und die eigene Farbenmarke und ich glaube, so insgesamt passt eigentlich Künstlerin immer am besten, weil das irgendwie alles im Insgesamten abdeckt und das immer drauf ankommt, was gerade für eine Zeit ist, weil dann mache ich mal da zu der einen Zeit mehr Tattoos, dann mache ich mal mehr Kostüme, je nachdem, ne, wie gerade so die Lage ist. Ja.
Gab es ein Ereignis in deinem Leben oder einen Zeitpunkt, wo du gesagt hättest, ab diesem Zeit wusstest du, das Künstlerische, das ist das, womit ich mein Leben verbringen möchte?
Tatsächlich schon seit Kindergarten. Also es war eigentlich schon immer klar, dass ich irgendwas mit Kunst machen möchte. Heutzutage bin ich ja eher, glaube ich, für viele, wenn man jetzt mich so sieht, eher ein bisschen outgoing, extrovertierter Mensch. Aber damals so im Kindergarten als Kind war ich ein super ruhiges, süßes kleines Mädchen, das eigentlich die ganze Kindergartenzeit am Maltisch verbracht hat. Ich habe durchgemalt, immer. Und war in der Grundschule auch so. Und erst in der Grundschule habe ich mir angefangen, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen und so. Aber malen war immer so, also wirklich, seit ich denken kann, immer mein Main-Hobby. Und er hat sich ja dann später auch zum Beruf entwickelt, was halt so das Geilste ist, gerade wenn du eine Passion verfolgst. Von daher war halt der, also dass es in irgendeiner Weise mich in eine künstlerische Richtung treibt, war eigentlich von Anfang an da. Was so ein bisschen, glaube ich, daher kommt, dass mein Papa auch sehr gerne malt. Und so das Erste, was an Hobbys mich erreicht hat, war, dass mir ein Buntstift in die Hand gedrückt wurde. Und dann, ja. Hat sich das so entwickelt?
Das wäre jetzt genau die Folgefrage gewesen. Das heißt, du hast da auch Unterstützung aus dem Elternhaus für diese Leidenschaft
genau
bekommen.
Also mein Papa malt sehr gerne, dann meine Cousine, die auch jetzt öfters in den Bodypainting-Videos auf dem Puscheln-Kanal auch dabei war. Mit ihr habe ich auch mein erstes Ganzkörper-Painting gemalt. Also meine Schwester und meine Cousine sind super kreativ auch. Und dadurch, also meine Cousine ist 7 Jahre älter, dementsprechend war sie so, als ich jünger war, als ich so 5, 6 war, war sie halt schon so in den Teenagerjahren und konnte mir super viel zeigen, was halt Malen angeht. Und das habe ich an meine Schwester, die 7 Jahre jünger ist, weitergegeben. Deswegen sind wir oft so ein Dreier-Team und machen super gerne kreativen Kram. Mittlerweile sind noch mehr Freundinnen dazugekommen. Das heißt, wir haben so einen kleinen Girlhood an Mädels, die auch öfters mal was zusammen kreativ machen, was dann irgendwie die ganze Passion nur noch mehr steigert. Also es hat quasi angefangen, würde ich sagen, mit meinem Vater und meiner Cousine, die mich so ein bisschen an die künstlerische Ader oder den Spaß an Kunst gebracht haben. Und dann hat sich das halt einfach weiter und weiter entwickelt. Man lernt neue Leute kaum kennen und dann nimmt es so seinen Lauf. Und jetzt lebe ich davon.
Das klingt ja schon ein bisschen märchenhaft auch.
Ja, ist süß, oder?
Ja, also es klingt durchweg eigentlich schön, solange es um diese Passion geht. Wie ist denn das dann passiert? Du bist ja, was hast du als erstes gemacht?
Also so vom Beruflichen?
Also als erstes zum Beruf gemacht, genau.
Also ich habe damals erstmal typisch, also gemalt habe ich immer und so Kreativkram gemacht, aber es war natürlich immer erstmal nur Hobby. Klar hat man dann irgendwie mal von Bekannten oder Verwandten irgendwie sowas dann mal, hey, mal die Kinderzimmerwand meines Sohnes an oder so Mini-Aufträge. Das fing schon relativ früh
an. Habe ich nie bekommen, kann ich dir sagen, so einen Auftrag. So. Ja.
Also das sind natürlich noch nicht so richtige Berufe, so, es ist dann eher auf hey, kriegst das und das geschenkt, aber es ist eigentlich irgendwie
ist
so ein
eine Bestätigung,
genau,
oder?
Genau, es ist eine Bestätigung, genau. Ja. Also es hat jetzt noch nicht direkt, also doch, es hat eigentlich schon so ein bisschen einen in die berufliche Richtung ja gelenkt, dass halt in sehr frühen Teenagerjahren da tatsächlich schon so Mini-Aufträge vom Bekanntenkreis so reinkam. Und so vom offiziellen Werdegang, den ich jetzt in den Lebenslauf schreiben würde, war es so, dass ich erstmal Abi gemacht habe, am Gymnasium halt ganz normal, weil ich halt so zwischendurch auch immer überlegt habe, hey, was willst du denn machen so künstlerisch? Ich habe halt auch super viele Praktika gemacht, auch während der Schulzeit. Zum Beispiel war ich im Schauspielhaus in Bochum im Theater 2-mal. Das war super geil, es hat mir mega geil gefallen. Hätte ich tatsächlich auch überlegt, so beruflich einzusteigen in die entweder Maskenbildner-Richtung oder halt Bühnenbild. Boah. Bühnenbild, so geil, die ganzen Bilder zu malen und das also so coole Kostüme und Sachen zu basteln. Allerdings haben die mir am Theater damals schon gesagt, so, boah, ganz ehrlich, mach's nicht. Theater stirbt aus, du wirst nicht glücklich damit. Eigentlich hätten wir dich gerne hier. So, wenn du das willst, mach's, aber überleg's dir gut. Und dann war das halt immer so ein, ja, weiß ich nicht, irgendwie. Alle aus der Branche raten mir davon ab, aber eigentlich ist es cool. Und dann habe ich erstmal überlegt, nach dem Abi mich für Kunstwissenschaften einzuschreiben, weil da dachte ich mir, machst du erstmal nichts falsch mit Kunstgeschichte, weil es gibt verschiedene Kunstbereiche, wo die Fächer sich gedeckt haben. Das heißt, also ich hatte auch zum Beispiel überlegt, Kunstlehrerin zu werden. Da hatte ich sogar auch ein 3-monatiges Praktikum in der Grundschule auch nochmal gemacht. Also es wäre zwar für weiterführende Schule gewesen, aber so in der Grundschule kriegst du ja auch nochmal einen anderen Blick dafür. Also ich habe damals gerade so in der Abi oder Ende Abi-Zeit, so 10. bis 13. Klasse, halt viele Praktika gemacht, um zu gucken. Also wie gesagt, Schule, Schauspielhaus, dann war ich in Spanien auch. Dadurch, dass mein Papa auf Mallorca wohnt, hatte ich da in die spanische Richtung auch ein paar Kontakte, habe da Praktikum im Ausland auch gemacht. Da ging es halt dann eher um Digitaldesign, Industriedesign habe ich mir angeguckt. Also viele verschiedene Wege, weil das so das Ding, Kunst hat super viele
total.
Wurzeln, die man auch einschlagen kann. Ne?
Es ist auch total großartig, finde ich, also wenn man die Möglichkeit hat, sollte man auch so viele Wege wie möglich sich angucken, um seinen eigenen besser finden zu können.
Genau, also das kann ich.
Ich finde es total spannend, dass du das gemacht hast.
Kann ich jedem raten, und das nicht nur in der künstlerischen Szene, also ich glaube, da gibt es ja auch noch andere Bereiche. Gerade wenn man die Zeit hat, in der Schulzeit, dass man guckt, dass man die Zeit auch wirklich zwischendurch mal nutzt für reinschnuppern in Berufe. So, why not? Ich habe dann auch mal eine Designerin einfach mal eine Woche begleitet oder so. Also geguckt, dass man, wenn ich Zeit hatte, dann mir die Zeit genommen, um ja da irgendwie beruflich mich so ein bisschen weiter zu orientieren.
Ganz kurze Zwischenfrage dazu.
Ja.
Wie konntest du dir das leisten?
Indem ich mit 16 bin ich von zu Hause ausgezogen. Genau. Und
das heißt, du hast in deiner
Also ich habe ja zu Hause, also ich habe ja bis 18 habe ich ja zu Hause, beziehungsweise müsste man jetzt auch nochmal ausholen. Ich bin mit 16 schon von zu Hause ausgezogen. Mhm. Erst in eine Pflegefamilie rein, dann mit einer Freundin zusammengelebt. Genau.
Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, du hast dir die Zeit genommen, in deine Leidenschaften reinzugucken, aber du hast parallel einen 9-to-5-Job gemacht, um das zu finanzieren.
Nee, ich habe erstmal Schule gemacht, das hat ja gedauert. Also ich habe Praktikum habe ich zum Beispiel mit 16 schon gemacht, mit 17, so. Mit 18, genau. Also es war während der Schulzeit. Also zwischen 10. bis 13. Klasse im Abi habe ich in der Zeit vor allem die Praktika gemacht. Und da wohnst du ja
da
zu Hause.
Hast du, genau.
Weil du einfach deine Schule machst und danach hast du halt nachmittags bis abends hast du Zeit und vor allem hast du die Ferien. Also ich weiß noch, dass ich die Sommerferien, 6 Wochen Sommerferien, dass ich da einfach dann 2,5 Wochen Praktikum im Schauspielhaus gemacht habe. Und ich fand es halt super geil. Ich wurde halt auch nicht bezahlt dafür, aber du musst halt dann Bock darauf haben, ne?
Ja.
Da reinzugucken. Genau. Und das war dann halt einfach von morgens bis, ich weiß nicht, 14, 15 Uhr, je nachdem. Und dann hast du danach auch die Zeit gehabt. Also ne, das meine ich halt. Du musst dir dann irgendwie, wenn du die Zeit hast, musst du dir die auch nehmen. So, ne? Genau, ich meine, ich hätte auch zu Hause einfach nur chillen können, aber die andere Zeit der Ferien habe ich dann halt mit Urlaub, Feiern und was weiß ich nicht genutzt. Genau, aber ich hatte halt auch Bock dann drauf, ne? Weil es mich mega interessiert hat. Also für mich war es ja irgendwie dann auch so Urlaub, Freizeit, weil ich dachte, boah, mega cool, ich kann da reinschnuppern und...
Total, ja. Du hast auch total recht. Ich habe auch gerade wirklich festgestellt, dass ich schon in meinem Kopf so weit weg war von dieser Kindzeit.
Ja, genau, dass man, weil eigentlich denkst du dir so, hä, wie kannst du denn in irgendwelche Berufe reinschnuppern? Wovon lebst
aber
du?
Ja,
ne? Aber es ist halt Schulzeit.
Ja,
so.
Du hattest, ja, genau.
Genau. Und wo es dann wirklich darum ging, dass man ja irgendwie auch Einkommen kriegen musste, ne, war wie gesagt, dass ich dann mich erstmal, weil ich habe halt so viele Berufswege also reingeschnuppert, aber irgendwie habe ich noch nicht gefühlt, boah, das ist es jetzt irgendwie. Und deswegen dachte ich mir, weil 2 Freundinnen hatten nämlich ein ähnliches Problem. Und dann haben wir gesagt, so, ey, komm, lass uns einfach für Kunstwissenschaften einschreiben, so Kunstgeschichte, so ist nicht verkehrt. Wir kriegen BAföG, das heißt, sind schon mal so ein bisschen finanziell einfach abgesichert. Und zu der Zeit habe ich auch mit meinem Freund zusammen gewohnt und sein Vater, dem gehörte ein ganzes Haus. Das heißt, wir haben keine Miete gezahlt. So, das war natürlich auch ein Win, ne? Dass ich quasi eine eigene Wohnung hatte, für die ich jetzt keine Miete gezahlt habe. Wir haben halt hier Strom und sowas bezahlt, aber Miete an sich mussten wir nicht zahlen. Genau, das war halt schon sehr gut. Dann habe ich halt noch BAföG gekriegt obendrauf, was halt auch richtig gut war. Genau. Und dann hatte ich noch so einen kleinen Nebenjob, da habe ich damals, habe ich auch einfach nur gemacht, weil Freundinnen das gemacht haben, und zwar VIP-Hostess bei BVB und Schalke. Also es war im Grunde super easy Job, einfach nur in den Arenen stehen mit einem netten Kleidchen in den VIP-Lounge und die Leute reinbegleiten. Das war der Job. Und das irgendwie, ich glaube, 20 Euro die Stunde oder so hast du gekriegt. Und das war das war richtig gut bezahlt. Und du musstest irgendwie 3 Stunden vorher da sein, weil jeder pünktlich sein musste. Und du wurdest 3 Stunden für Kaffee trinken bezahlt mit deinen Freunden. Und dann musstest du die Leute reinlassen. Während des Spiels hast du auch wieder nichts zu tun. Also es war, im Grunde war es einfach nur, um da zu sein und gut auszusehen. Es war ein super Job.
Ja.
Ja.
Okay. Aber war auch nichts Unangenehmes dran oder so?
Nee, überhaupt nicht. Du hast ja dein schickes Kleid und dann einen schicken Blazer. Also ich weiß schon, dass da ein paar Mädels bei waren, die einfach irgendwie Spieler kennenlernen wollten und so. Aber das habe ich ja gar nicht. Also Fußball juckt mich nicht, Fußballspieler jucken mich nicht. So, ich war einfach mit Freundinnen da, die davon erzählt hatten. Und ein paar waren halt dann so Fußballfans, aber andere Freundinnen halt auch nicht. Und dann waren wir so, ja, es wird mega gut bezahlt. Wir sind hier mit Freundinnen zusammen, alles super chillig. Und du kriegst halt mehr Geld als beim Kellnern oder so. Und deswegen, ja. Und es war halt auch immer abends zu diesen typischen Spielzeiten. Also es war ein cooler Job auf jeden Fall. Also so für nebenbei. Genau. Und in der Zeit, als ich halt angefangen habe, Kunstwissenschaft zu studieren, habe ich halt BAföG gekriegt und diesen Nebenjob gemacht. Genau. Und dann hat sich innerhalb eines Dreivierteljahres oder das mein kompletter Werdegang, oder vielleicht war es auch nur ein halbes Jahr, mein kompletter Werdegang in der Zeit entwickelt. Und zwar war es auch alles nicht geplant. Das kam halt so. Und zwar einmal die Tattoo- und die YouTube-Szene hat sich so ein bisschen angebahnt. Und zwar generell, was Tattoos angeht, habe ich öfters schon, also dadurch, dass ich super gerne Rock höre und so ein bisschen, man sieht es vielleicht optisch, in der alternativen Szene so ein bisschen unterwegs bin, wo natürlich viele Leute Tattoos haben, war es halt schon so, dass ich öfters mal für Freunde Tattoos gemalt habe oder auch mal Tattoos so aufgemalt habe oder so. Also es waren quasi schon so leichte Bodypainting-Anfänge. Mhm. War jetzt aber nicht in meinem Kopf als Bodypainting, sondern hey, ich male dir das mal auf, vielleicht wäre das cool als Tattoo, so dieser Tattoo-Gedanke eher dahinter. Und dann gab es eine Freundin, der hatte ich eine Tattoo gemalt, also so ein bisschen geholfen bei einem Entwerfen. Und dann hat sie ihrem Tätowierer von mir erzählt und Sachen von mir gezahlt, einfach so, als die beim Tätowieren halt im Gespräch waren. Und der Tätowierer war halt super begeistert von mir und meinte, hey, sag dir doch mal Bescheid, vielleicht hat die ja Bock, sich mal zu melden. Und dann hat die mir Bescheid gesagt und dann war ich so, ja, warum nicht, voll cool. Genau, und dann hatte ich mich da bei dem gemeldet. Das ist halt auch so viele Stunden von uns oder 20 Minuten von uns entfernt gewesen mit Auto. Und genau, dann bin ich da einfach mal vorbei. Und witzigerweise hatte ich nach 4 Tagen schon den Studioschlüssel, weil er nämlich nach 2 Tagen krank war, aber unbedingt den einen Tag den Laden offen halten wollte. Und hat er mir einfach den Schlüssel gegeben. Und ich weiß noch, wie ich dann da drin saß und dachte mir so, wow. Das ging schneller als erwartet. Ich könnte seine ganze Bude jetzt hier leer räumen. Aber ich habe anscheinend einen sehr netten Eindruck und vertrauenswürdigen Eindruck gemacht.
Und dann hast du die Bude leer geräumt.
Und dann habe ich die Bude leer geräumt und alle seine Sachen verkauft. Und das war mein Einstieg in die Szene. Nee, ich habe dann natürlich es war nämlich so ein Tag der offenen Tür für Beratungen. Und dann waren halt, er konnte halt nicht, war krank und der hatte seinen Laden aber relativ neu offen. Und dann, habe ich halt quasi da so die Tattoo-Beratung gemacht. Und es hat mega gut funktioniert, weil ich halt ein relativ outgoing Typ bin und auch Leute gut beraten kann. Und das war halt mega cool, weil dann sind noch Freundinnen gekommen und die Bude war quasi voll. Und ich habe sogar Aufträge für den gemacht und so. Und dann... ja, war ich da quasi schon direkt dann eingestellt, was ganz cool war. Also das haben wir damals so gemacht, dass ich erstmal einfach so ein, natürlich nicht wie ein normales Angestelltenverhältnis, sondern einfach ein, ich weiß gar nicht mehr, was ich gekriegt habe, ein paar hundert Euro, was aber, weswegen ich dann diesen VIP-Hostess-Job aufgehört habe, weil dann konnte ich mich halt mehr mit dem Tattoo-Kram beschäftigen, weil ich da ein bisschen mehr Geld gekriegt habe und das ja auch einfach noch mehr in meine Karriere reingedriftet ist, weil dieses VIP-Hostess-Ding war, habe ich halt nur wegen dem Geld gemacht und weil es halt leicht verdient war und mit meinen Freundinnen eine coole Sache einfach. Genau, und dann habe ich halt in dem Tattoo-Studio, also mittwochs konnte ich immer selber tätowieren, da hat er nämlich den Tag frei.
Aber das musst du doch auch gelernt haben.
Genau, das habe ich halt da gelernt vor Ort.
Ach so,
also in dem Studio habe ich es gelernt, ja genau. Ich habe da nicht einfach sofort, hey, ich arbeite jetzt hier, sondern ich habe...
Es klang so ein bisschen so, als ob du dann am 4. Tag, ja, ich setze die Nadel selber an.
Nee, das Problem. Nicht. Also ich habe schon dann da gearbeitet, aber natürlich erstmal als, dazu wollte ich gerade kommen, als Beratung. Also ich war Montag, Dienstags und Donnerstag, weiter war ich immer da, deswegen war ich dann auch weniger in der Uni. Auf jeden Fall war ich dann halt, wie es gepasst hat, halt öfters im Tattoo-Studio halt dann als Beratung. Weil das Praktische war, ich meine, Tätowierer ist entweder, also da gibt es ja verschiedene Leute. Du kannst das als aus der Kunst heraus, als Passion machen. Tätowieren kannst du, ist aber auch ein Handwerk. Also du kannst es auch lernen, wenn du jetzt nicht freihand malen kannst, sondern es ist halt einfach Übungssache. Und er war eher so, da, also der Tätowierer, wo ich es gelernt habe, eher so, dass er so nach der Übung gegangen ist. Also er war nicht gut im Freihandmalen, sag ich mal so. Und dann war ich natürlich, die Freihand halt auch malen kann, war für ihn halt ein super Win-Win, weil ich halt Sachen Freihand entwerfen konnte. Und das war natürlich sehr praktisch. Dann bin ich noch ein nettes Mädel, was da alle Leute gut berät und so. Und das war dann ganz cool, dass ich dann quasi vorne an der Theke war, Leute beraten habe und genau, diesen künstlerischen Part dann im Studio übernommen habe und natürlich geholfen habe bei irgendwie beim Aufräumen, Putzen, diesen ganzen Kram, der halt so in dem Tattoo-Studio noch anfällt. Genau, also nicht ganz alleine übernommen, sondern habe ich mit ihm zusammen dann gemacht. Mhm. Genau, und den Mittwoch hatte ich dann komplett für mich alleine zum Tätowieren. Also er war dann auch da. Später war er dann einfach gar nicht mehr da. Da hatte ich dann den Schlüssel selber. Und mittwochs habe ich dann immer den ganzen Tag für mich gehabt zum Tätowieren lernen. Und manchmal auch abends, wenn dann nicht so viel los war oder ein Termin irgendwie nur morgens war, so dann habe ich am Anfang auf so Kunsthaut geübt. Einmal hat der Schweinehaut mitgebracht. Das war schon ekelhaft. Aber halt so, um das Handling für die Maschine zu kriegen. Genau, und dann habe ich auch relativ schnell auf Menschen geübt.
Ja.
Ja, und das hat halt auch gut geklappt, weil wenn du aus der künstlerischen Szene kommst und malen kannst, dann kannst du meiner Meinung nach eigentlich nicht komplett reinscheißen, wenn du jemanden an der Hand hast, der die ganzen hygienischen Sachen auch noch am ne? Genau, also musst du Hygienesachen natürlich beachten und dass du nicht zu tief stehst und so, aber das lernst du halt mit der Zeit. Aber wenn du künstlerisch nicht auf den Kopf gefallen bist und jemand daneben steht und dir alles wegen Hygiene zeigt, so, dann funktioniert das eigentlich auch relativ fix. Genau, und dann hatte ich halt den Mittwochs immer zum Tätowieren komplett für mich alleine und da habe ich dann natürlich auch mal Geld gekriegt. Am Anfang habe ich gesagt, so oh, nicht so viel und ne, aber tatsächlich war das so, dass die Leute mir dann extra mal sogar mehr gegeben haben, weil dadurch, dass ich ja, also dass die Tattoos nicht scheiße geworden sind, die ich gemacht habe, aber ja noch Anfänger war, war das halt, also du kriegst halt super viele Kunden. Man denkt immer so, wer macht das denn? Wer will denn auf sich üben lassen? Oh mein Gott, gefühlt jeder zweifelt.
Ja, natürlich auch wesentlich günstiger ist. Wenn
genau,
das,
weil es günstiger ist ja. Und wenn man schon weiß, so, okay, das wird jetzt nicht komplett kacke, weil da ist jemand bei, dass eine Hygiene passt und wenn man das Motiv vorher entwirft und so. Genau. Und so bin ich quasi in die Tattoo-Szene reingekommen. Genau, und habe dann da auch öfters mal andere Conventions mir angeguckt, bin dann, habe dann zwischendurch auch mal das Tattoo-Studio gewechselt, um mal woanders reinzuschnuppern und so. Und gleichzeitig war das aber auch so, dass ich natürlich so diese kreative Ader immer noch hatte, für alle möglichen Projekte so. Aber zum Bodypainting und zu YouTube kam es so, dass ich, es war im Januar, Februar irgendwann, war ich mit meinem damaligen Freund auf eine Karnevalsparty eingeladen. Also ein Geburtstag, der aber in so einem Brauhaus war, wo eine Karnevalsparty war. Und wir hatten halt kein Kostüm. Und ich meinte so, ey, lass doch einfach unsere Abiball-Klamotten anziehen. Also ich mein schönes Kleid, er sein Anzug. Und dann male ich uns einfach wie der Zombie-Boy an. Rick Jeunesse, das ist ja hier dieser, ne, aus dem Lady Gaga-Video, der so das Gesicht als Skull tätowiert hat. Genau, und er meinte noch so, boah, nee, Kinder schminken, weiß ich nicht. Ich so, doch, das wird bestimmt cool. Ich bestelle einfach mal so Farben und dann habe ich mein eines Gesicht, also vorher schon so zum Testen, als Skelett angemalt, so Hälfte Skelett.
Mhm.
Das war quasi mein erstes Bodypainting. Und dann hatte ich auch ein Foto gemacht und so im Freundeskreis ging das so ein bisschen viral und alle haben das mega gefeiert auf Facebook damals noch, da wo keiner mehr ist heutzutage. Genau. Und
kommt wieder.
Kommt, wir werden sehen.
Facebook
sind nur noch alte Leute groß. Und Nazis. Scheiße.
Nein. Das mit den Nazis ist X. Ja?
Okay, ah ja, stimmt. Die sind jetzt gewandert. Ja, auf jeden Fall haben das ganz viele gefeiert, dieses Hälfte-Skelett, weil Freud fand das dann auch cool. Und dann habe ich uns für diese Party als Ganz-Skelett geschminkt. Alle haben das voll gefeiert und meinen so, hey, mach das öfters, mega geil. Ja, und ich dann überlegt, weil man muss wissen, das war 2013, 14, also vor 10 Jahren habe ich das erste Mal Facepainting gemacht. So, da war Facepainting gar kein Ding, so gar nicht. Also mittlerweile kennt das jeder, glaube ich, durch TikTok, so typische Transitions, aber damals zu der Zeit so, nö, außer Karneval.
War das halt, wie dein damaliger Freund gesagt hat, das Gefühl von Kinderschminke.
Genau. Also da war jetzt nicht so, dass Erwachsene in irgendeinem künstlerisch ein bisschen hochwertigen oder anspruchsvolleren Maße das gemacht hätten. Und da dachte ich noch so, also so, dass man es in normalerweise nicht kannte, aber ich dachte mir, da gibt es doch bestimmt Leute, die das machen. Und dann habe ich mal im Internet geguckt, weil ich dachte, da gibt es doch bestimmt Leute oder eine Szene oder sowas, weil es gibt ja für jeden Scheiß irgendeine Szene. Ja. So, muss nur im Internet lang genug suchen. Und dann bin ich auf den Body Painting World Award gekommen. Das ist World Award halt. Also weltweit ein Festival, wo halt Wettbewerbe stattfinden, wo halt alle weltweit hinreisen. Und witzigerweise ist das in Österreich, weil es ja von Deutschland nicht so weit entfernt ist. Und ich so, oh mein Gott, wie cool ist das denn? Alle malen sich da an, es gibt Wettbewerbe, abends gibt's Party, so. Jeder malt sich voll mit. Ja, genau. Ey, die Bodypainting-Szene sind einfach alles Hippies, ne? Ich liebe diese Szene. Also durch TikTok ist es natürlich so ein bisschen, hat sich's dann mit der Beauty-Szene und so auch vermischt. Aber ich sag mal so, die von Grund auf Bodypainting-Szene sind alles Hippies, die einfach nur kiffen und eine gute Zeit haben wollen. Genau, ich dachte mir, ja, das sieht ja voll geil aus. Es ist einfach so ein Hippie-Fest mit kreativen Leuten. Mega cool. Und dann hat meine Schwester auch gesagt, so, ja, ey, geh da auch hin, wäre doch cool, wir kommen mit, ne? Ich so, okay. Und ein Freund meinte dann so, ja, ey, wenn wir da jetzt hier diese 11 Stunden hinfahren nach Österreich, dann bewerb dich doch da einfach für einen Wettbewerb. Ich so, weiß ich nicht. Ah, da gibt's eine Amateurkategorie, vielleicht schreibe ich mal hin. Habe ich hingeschrieben und die meinten dann so, ja, nee, das ist schon cool, wie, so wie du das machst. Mach mal Facepainting, schreib dich mal eine World Award schon ein. Ich so, oh je. Genau, und dann sind wir da tatsächlich hingefahren. Ich habe mir so ein Konzept überlegt und also du hast halt immer ein Oberthema bei Bodypainting World Award, ne? Also keine Ahnung, Thema Natur oder sonst was, ne? Und du musst dann da, wenn du dein Werk später vorstellst, also du hast eine bestimmte Zeit, in der du dein Painting live vor Ort machst, und dann musst du es einer Jury vorstellen und dein Konzept erklären. Also es ist nicht nur malen an sich, sondern es geht auf Zeit, es geht nach Idee, Kreativität des Themas, Umsetzung und so weiter. Also da gibt es so verschiedene Kategorien, wie das bewertet wird. Es gibt auch verschiedene Kategorien mit nur Facepainting, Ganzkörper, Airbrush und so weiter. Genau, auf jeden Fall habe ich tatsächlich den 5. Platz weltweit gemacht im Facepainting beim ersten Mal mitmachen. Das stand dann natürlich auch in der Zeitung. Dann kam dadurch schon Aufträge, so kleinere. Dann haben wir gesehen, dass der Rick Genest, der Zombie-Boy, dass der im Index war. Das ist damals ist immer noch eine Diskothek, aber es ist eine Diskothek, die eine Stunde entfernt von uns ist. Und ich zu meiner Schwester, boah, geil, lass uns anmalen als Skelette und dann gehen wir da hin, weil man konnte den da treffen. Und ich so, cool, lass Fotos mit dem machen. Haben wir gemacht. Und die fanden das vor Ort alle so cool, dass ich da auch direkt eingestellt wurde als Kreativ Director für Special Events und so. Und tatsächlich arbeite ich da immer noch, also seit 10 Jahren. Letztes Halloween hatten wir 10-jähriges Jubiläum. Genau. Und
was?
Das hat sich alles innerhalb von ein paar Monaten.
Okay, und einfach nur, weil du auch gesagt hast, ich mach das jetzt einfach.
Ich mach das jetzt, ja. Und dann obendrauf kommt noch, dadurch, dass ich ja dann so mit Bodypainting angefangen habe, bist du natürlich, du machst ja nicht nur Facepainting, sondern du überlegst ja dann auch, dann habe ich natürlich auch angefangen, Perücken zu kaufen oder irgendwelche Special Wimpern und Kontaktlinse oder mal so Hörner gebastelt und so. Weißt du, so dieses ganze Accessoire-Zeugs, ne? Was halt so zum Facepainting dazugehört. Genau, und dann habe ich durch Magic-Karten. Magic ist so ein bisschen dafür verantwortlich, dass ich in die YouTube-Szene gekommen bin. Und zwar haben wir damals
sehr... Magic?
Ja, gut für Magic. Auf jeden Fall haben wir sehr oft Magic gespielt damals. Also hatten einfach so eine Freundesgruppe, dass wir abends öfters uns zum Magic getroffen haben, zum Kartenzocken. Genau, und die Karten sehen ja vom Künstlerischen super geil aus. Auf jeden Fall gab es da eine Karte, die so riesengroße Hörner hatte. Und ich fand das mega cool und dachte mir so, für den Japan-Tag, den gibt's ja immer noch in Düsseldorf, boah, machen wir so riesengroße Hörner. Und dann habe ich so schwarze Hörner für mich gemacht, für meine Schwester so coole weiße Hörner, hatten auch so ein perfektes Kostüm und Outfit, um da einfach hinzugehen, so kreativ. Genau, und dann haben wir Julian Bam und Cheng Lüfter da kennengelernt, also getroffen. Ich kannte die gar nicht, aber die haben uns angesprochen, weil wir diese riesen Hörner hatten halt und meinten, boah, das ist mega cool, wollt ihr bei uns ins Video rein? Wir machen hier so ein Video mit Cosplays und das sieht mega cool aus, können wir Aufnahmen von euch machen? Und wir so, keine Ahnung, wer ihr seid, aber okay, let's go, warum nicht?
Lass mal machen.
Lass mal machen, also da hatte ich den YouTube-Bezug noch gar nicht. Also klar, man hat Musikvideos geguckt und so die Cold Mirror oder sowas, was jeder kannte so zu der Zeit, sag ich mal. Aber jetzt, ansonsten hatte ich jetzt keinen YouTuber.
Auch einfach
YouTuber.
Die Instanz.
Genau. Mhm. Ja, und dann haben die uns halt gefilmt, dann haben wir Kontakt ausgetauscht, weil die meinten so, ey, machst du es öfters, vielleicht kann man ja mal wegen Kostüm oder so zusammenarbeiten, das wäre richtig cool. Genau, und dann haben wir Kontakte ausgetauscht. Und dann haben die einen tatsächlich dann für einen Videodreh angefragt. Und da habe ich meine Schwester zu einem Alien gemacht. Das war so eine Tinder-Werbung damals. Auf jeden Fall, haben wir uns dann mit Ju und Cheng getroffen. Das war super cute, weil Ju ist halt so ein super Schüchterner. Und dadurch, dass wir neu waren, der hat mit meiner Schwester und mir gar nicht geredet, weil er so schüchtern war und mit Mädchen nicht reden konnte. Mittlerweile sind wir auf Bro-Ebene. Das war mal was anderes. Aber es war sehr cute, dass er da so schüchtern war.
Ja. Wir sind 2014 oder so.
Ja, so 2014, langsam 15. Doch 14, 15 ungefähr. Hm. Genau, und dann hatten wir uns einmal mit denen getroffen, um dann dieses Video zu machen. Und Cheng meinte die ganze Zeit auch so, boah, das ist so cool, was du machst. Du musst YouTube machen, mach doch YouTube. Weil damals hatte ich halt nur so eine typische Facebook-Seite, die, ich glaube, weiß nicht, 10.000 Abonnenten oder sowas hatte.
Also, das ist krass gewesen, 2014.
Ja, eben, genau. Also so, ne, dass da halt so ein paar bisschen Aufmerksamkeit war über Facebook. Und da habe ich halt nur meine Kunst geteilt. Genau, und dann meinte er, du musst YouTube machen, mach YouTube unbedingt. Und dann haben wir tatsächlich ein YouTube-Video gemacht und das kam halt gleichzeitig raus mit so einem Making-of von Cheng, weil Cheng hat von diesem Video dann ein Making-of gemacht. Es gibt auch nur dieses Making-of, weil dieses Tinder-Placement kam nie raus, weil dann haben sich Cheng und Juni mich verkracht und dann waren die nicht mehr. Also es war genau so dieses letzte Video. Aber was heißt verkracht mittlerweile, verstehen die sich auch wieder. Aber auf jeden Fall ist dieses Hauptvideo kam nie raus. Das haben wir zwar gefilmt, aber dieses Making-of kam raus. Und das haben wir halt gleichzeitig mit dem ersten Video von mir, also auf dem Push-Art-Kanal, rausgebracht. Und dementsprechend hatte der Kanal dann auch schon direkt 2000 Abonnenten. Was, wenn du einen ganz neuen Kanal, ohne dass du bekannt bist, ja schon cool ist, wenn du in einem Tag halt die 2000 Abonnenten hast.
Phänomenal, genau. Die Kombination. Für alle da draußen, die es nicht wissen, auch schon 2014, Anfang 2015, waren so Leute wie Julian Bam und Cheng Löw YouTube-Größen im cineastischen Sinne auch. Die haben schon versucht, auf YouTube Sachen zu produzieren mit Anspruch in Richtung Film.
Ich glaube, im Millionenbereich waren die auf gar keinen Fall zu der Zeit, aber ich glaube 150.000 Abonnenten, irgendwie sowas halt. Nee, genau.
Aber trotzdem, da war schon die Tanzphase, die große Tanzphase, genau. War nicht, also, sondern er wollte auch schon künstlerische Videos machen. Ja. Nur, das war vielen Leuten, wird heute vielleicht Julian Bam und Cheng Löw ein Begriff sein, aber den Leuten, die es keiner ist, die sind auch, ich glaube, also vor allen Dingen, Julian ist, glaube ich, einer der größten Content-Creator YouTube Deutschlands und auch auf dem Level, der hat inzwischen ja auch schon eine eigene Netflix-Serie gemacht weiter und so fort.
Es eskaliert. Seitdem ist auf jeden Fall mit Reichweite und nochmal Kreativität ist er auf jeden Fall nochmal mehr eskaliert. Genau, aber es war da schon so, dass sie drin waren. Dieses Video, wo wir drin sind, existiert auch noch auf dem Flying Pandas Kanal 2014 Japan-Tag. Da sieht man uns in diesen Sondern. Genau, da haben wir uns kennengelernt. Da haben wir June Cheng kennengelernt und das war so der Einstieg in die YouTube-Szene, weil die gesagt haben, yo, do it, mach das. Ja, genau. Und witzigerweise hat sich in der Zeit, also es war wirklich innerhalb von halben bis Jahr ungefähr hat sich das ja mit dem Tattoo ergeben, mit dieser Bodypainting-Szene. Also wir hatten, ich weiß noch, das war im Januar, Februar, hatte ich dieses Facepainting gemacht von dieser Party, wo ich erzählt habe. Und ein halbes Jahr später, im Sommer, war halt der Facepainting World Award. Mhm. Also von ich mache es das erste Mal und ich werde 5. Platz weltweit, da war wirklich nur ein halbes Jahr zwischen. Also es war dafür, dass ich jahrelang vorher so in alles reingeschnuppert hatte und ich weiß nicht, was ich machen soll. So jahrelang war dann plötzlich innerhalb von ein paar Monaten so, ja, und das ist jetzt dein Werdegang für dein ganzes Leben, bitteschön. Und ja, die Beziehung mit Tom hat sich auch noch in der Zeit entwickelt.
Es sollte, ja, wirklich.
Weil Tom kenne ich jetzt schon seit der Schulzeit. Also ich habe ihn kennengelernt, als er 14 war. Und ich war aber zu der Zeit 16. Und
ist der 14-Jährige nicht so spannend.
Der Gap ist zu lang. Also wir haben uns schon ein bisschen verknallt einander, aber es ist so, er war mir einfach zu jung.
Ich verstehe das. Vor allen Dingen, weil in dem Alter sind ja Frauen, also auch schon vorher.
Ja, ich bin mit 18, 19, 20-Jährigen feiern gegangen und er war halt 14. So.
Ja.
Genau. Und witzigerweise, als dann, er hat sich halt parallel, also man hatte immer Kontakt, mal mehr, mal weniger, und er hat sich halt in der Zeit in Richtung Film witzigerweise entwickelt und ich halt in diese künstlerische Szene. Und als Ju und Cheng gesagt haben, yo, mach doch YouTube, wie wär's denn, ne? Habe ich Tom gefragt, so, hey, hättest du nicht Bock, dass wir es zusammen machen mit Film? Ja, und dann habe ich einfach immer mehr mit Tom gemacht und habe da gemerkt, so, oh ja, jetzt passt es vom Alter. Tom war sowieso immer hinterher. Und hat sich durch den YouTube-Kanal, dadurch, dass Tom und ich dann wieder mehr Kontakt haben, hat sich das dann auch entwickelt. Und wir hatten ja vorher schon die ganze Zeit immer Kontakt. Und
jetzt
ist
das so,
auch,
ne?
Noch dazugekommen. Und jetzt ist es seit 10 Jahren, ist es also so eigentlich alles immer noch, wie sich in der Zeit entwickelt hat. Nur es hat sich natürlich alles gesteigert. Es ist mehr dazugekommen, es ist größer geworden. Und genau, aber so die Bahnen, in welche Richtung soll dein Leben verlaufen, haben sich alle innerhalb dann weniger Monate mit Tattoo, Facebanding und hier ist dein Mann fürs Leben. Ja.
So hat sich das entwickelt. Aber das heißt, ihr habt ja dann auch, da kam ja dann noch mehr dazu. Also klar, man kann die Karriere verfolgen auf Social Media. Du bist, du machst unglaublich viel Bodypainting, du machst Kostüme ja auch.
Mhm.
Und das für Projekte auch fernab von YouTube und dem Kosmos. Du bist ja auch Maskenbildnerin. Kann man eigentlich sagen, auch noch, auch noch dazu. Aber, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich auch total spannend finde, weil es ist ja so eine Geschichte wie Arsch auf Eimer, aber du bist ja auch Unternehmerin.
Auch das.
Genau, und du hast eine eigene Marke entwickelt. Und zwar in erster Linie Bodypainting Make-up, ne?
Genau. Also wie es dazu kam, ist auch ganz witzig. Und zwar, das ist sowieso das Ding, dass du, wenn du dann anfängst mit Bodypainting, dass dann, ne, man fängt dann an, sich reinzufuchsen. Welche Pinsel sind gut, welche Schwämme, ne? Man guckt so, was geht, was möglich. Und auf dem Bodypainting World Award, von dem ich schon erzählt hatte, die haben halt, es ist natürlich nicht nur Wettbewerb und nicht nur mega geile Party und Konzerte. Also jeder, der in Österreich mal ist zum Sommer, dem kann ich es empfehlen, ist mega geil. Also auch als Besucher kann man halt hin und sich dann den ganzen Tag live angucken, wie Leute dann schminken, weil je nachdem, welche Kategorie siehst du dann, kannst du zugucken, wie Leute 6 Stunden lang einen Körper anmalen oder so. Ne? Gibt halt auch kleinere Kategorien, dass es nur 2 oder 3 Stunden sind oder so Live-Wettbewerbe. Genau, also es ist die ganze Zeit so ein Kreativprogramm. Aber die haben natürlich, es ist natürlich auch Marketing. Ne? Wenn du weißt, die ganze Welt ist an einem Ort, es geht um Bodypainting, dementsprechend sind natürlich auch Bodypainting-Marken vor Ort. Und alles, was so dazugehört an irgendwie Kreativkram, was man sich vorstellen kann, sag ich mal. Genau, und dann haben meine Schwester, meine Cousine und ich, wir sind ja so ein kreatives Dreiergespann, wir waren halt alle zusammen auch da vor Ort. Wir haben uns einfach mal 3 Stunden genommen und gesagt so, weißt du was, wir testen jetzt alle Bodypainting-Farben aus und suchen uns hier die beste Marke raus. Genau, und dann sind wir das ist alles draußen, sind wir von Stand zu Stand. Ey, unsere Arme waren voll. Also halt immer die Farben ausgetestet, ne, wie pigmentiert die sind und dann trocknen lassen, dann so rüber gerieben und einfach, ne, so ein bisschen uns einen Eindruck verschafft von, was gibt es an Farben, was ist cool. So,
na, und ich Produkttesting bin
dann,
halt,
ja, genau,
ne?
wir haben einen Produkttest gemacht, genau. Und dann bin ich auf die Marke Superstar gekommen. Das ist halt einfach eine Bodypainting-Marke. Genau, und ich fand die so geil, auch von den Farben, weil die so Schimmerfarben haben, was super selten ist. Und dann in der Vielfalt der Farben hatte super viele Vorteile. Dann auch auf pflanzlicher Basis, ohne Tierversuche, so diesen ganzen ethischen Stuff auch, wo ich gedacht habe, Premium. Genau, habe ich mich da, ich glaube, damals mit 200 Euro an Farben eingedeckt, was echt viel war, so. Genau, und dann habe ich mit diesen Farben halt gemalt. So irgendwann gehen auch mal einzelne Farben leer oder man will mehr Farben dann haben zu Hause. Und dann habe ich halt geguckt, ey, wie kann ich die online bestellen? Habe gesehen, krass, kannst du nur in England bestellen. Das ist natürlich dann nervig mit Zoll, dies und das. Genau, und dann habe ich durch Zufall jemanden gesehen, das ist einer, der war super, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der war damals super bekannt, weil er so Chat-Roulettes gemacht hat, wo er sich immer verkleidet hat und dann Leute erschreckt hat und so. Auf jeden Fall irgendein YouTuber aus den USA und der hat halt eine Führung in deren Fabrik gekriegt. Und ich so, hä, ach cool, weil diese Fabrik war nämlich in Holland. Ich dachte mir, hä, die sitzen in Holland? Also die sitzen quasi nebenan, wieso bestelle ich denn immer da irgendwo in England? Wieso kriege ich die Farben hier nicht? Also, weil die Farben in Deutschland sind alle scheiße. Und dann, genau, habe ich da einfach mal eine E-Mail hingeschrieben, meinte so, hey, könnte ich nicht mal, kann ich die Farben nicht bei euch holen? Und genau, ich wollte eigentlich fragen, ob ich die Farben da kaufen kann, ne, ob die da vor Ort das auch irgendwie haben, weil das einfach praktischer wäre mit dem Versand und allem. Aus England, man musste mal super lange warten mit Zoll und so weiter, dann zusätzlich noch drauf. Ja, auf jeden Fall habe ich dann eine super liebe E-Mail zurückgekriegt und also ich habe natürlich auch meine Social-Media-Sachen mitgeschickt. Ich habe eigentlich so ein bisschen auch gehofft, so hey, vielleicht sponsern die mir ja mal ein paar Farben und schicken mir ein paar oder so, vielleicht können wir da mal zusammenarbeiten. Das war ja schon so ein bisschen mein Hintergedanke auf jeden Fall.
Klar.
Und genau, dann habe ich jetzt eine super liebe E-Mail zurückgekriegt und meinte, hey, mega cool, was du machst und ey, wir würden dich einfach mal auf einen Kaffee einladen, komm doch mal rum. Ich so, okay, klingt ja geil, so, ne? Ja, und dann bin ich mit Tom da hingefahren und die Maike ist hier, das ist die Inhaberin von dem ganzen, von der ganzen Firma und die meinte dann so, was hältst du denn davon, wenn wir eine eigene Marke mit dir zusammen machen? Ich so, okay, also ich kann dir jetzt schlecht Nein sagen. Das ist halt meine Lieblings-Bodypainting-Farbe, die von der Qualität und allem stimmt. So. Und ich denke mir so, what? Okay, ja, I'm in. So, ja, und dann hat sich das eigentlich mit denen dann zusammen entwickelt. Was mega cool ist. Und da werden wir jetzt bald nochmal hinfahren und dann wird da das eine oder andere auch noch aber da kann ich noch nicht drüber reden. Aber,
es wird mehr.
Es wird mehr, ja, genau.
Aber es klingt so...
Das war richtig cool.
Alles, was wir jetzt besprochen haben, klingt im Ganzen so wie, ja, das hat sich dann halt einfach ergeben, nur weil du Ja sagst zu Sachen, oder weil
Ich glaube, und das ist nämlich so das Ding, dass... Weil ich bin eigentlich kein Fan von diesem Glaubenssatz so... ja, jeder kann alles schaffen. Ein Scheiß, keiner kann alles schaffen, weil es liegt an bestimmten Privilegien. So, du, ja. Ne? Das ist ja einfach das Ding. Wenn, es kommt drauf an, in was für ein Land du geboren wirst, in was für eine Umgebung und so weiter. Aber ich glaube, jeder hat ja trotzdem anhand seiner Möglichkeiten, die ihm gegeben werden, immer noch die Chance zu gucken, in welche Richtung, also dass man irgendwie alles dafür macht, dass das, was du möchtest, irgendwie in Erfüllung geht oder dass du halt einfach versuchst, irgendwie an deinen Träumen zu arbeiten. aber
du bist schon dran beteiligt an dem.
Genau, man ist schon dran beteiligt, ja. Aber es ist natürlich, trotzdem wird dir ja vieles irgendwie auf einfach komplett mit in die Wiege gelegt. Weil es, man muss natürlich auch sehen, keine Ahnung, zum Beispiel die von Superstar, die hätte mich niemals auf einen Kaffee eingeladen, wenn ich nicht ein super krasses Portfolio hätte an Bodypaintings, die ich gemacht hätte. Ne? Das ist natürlich das Ding. Ich hätte niemals so schnell beim Face Painting World Award den 5. Platz gemacht, obwohl ich ein halbes Jahr vorher das erste Mal ein Face Painting gemacht hätte, wenn ich nicht schon seit Kindergarten an immer da gesessen hätte und gemalt. Und ich glaube, das ist halt auch so das Ding, warum sich das dann innerhalb wirklich von ein paar Monaten so mein ganzer Werdegang entwickelt hat, weil ich einfach massiv krasse Vorarbeit geleistet habe. Was ja wirklich 20 Jahre kreativ arbeiten und im Grunde ja nicht wirklich was dafür bekommen. Das ist ja so, und das ist die Passion. Und ich glaube,
das ist ja,
da musst du dranbleiben, weil das ist ja nichts, also wenn du jemand bist, der irgendwie, ja, ich will jetzt Erfolg haben mit das und das und dann muss man vielleicht, keine Ahnung, musst du reich sein oder irgendwie auf andere Möglichkeiten, keine Ahnung, kriminelle Arten oder irgendwie an dein Ziel kommen. Aber wenn da wirklich eine Passion in dir steckt, dann musst du so viel harte Arbeit reinstecken und zwar so viel Arbeit, für die du nichts kriegst. Und ich glaube, da muss wirklich eine Passion hinter sein, weil ansonsten ist es halt komplett krank, schon mit 16 irgendwie seine Ferien 2,5 Wochen zu verkürzen, nur weil man irgendwo arbeiten will in einem Kreativbereich. Also muss schon Bock da drauf haben.
Genau,
ne?
Und genau das wollte ich auch gerade nur eigentlich hervorheben, weil die Sache ist, es klingt dann immer so ganz oft.
Es kam einfach so.
Genau, ganz oft sind aber auch ganz viele Leute, wo es immer so heißt, die sind dann über Nacht berühmt geworden und so, weil keiner die 20 Jahre Vorarbeit, wo nichts passiert ist, in die Betrachtung nimmt. Und das wollte ich jetzt eigentlich auch gerade nur damit hervorheben. Aber,
Und ich glaube auch so Sachen, dass ich zu der Zeit viele Möglichkeiten gesehen habe und genutzt habe. Weil zum Beispiel dieses, dass ich dann mitgekriegt habe, dass der Zombie-Boy in dieser Diskothek ist und dass ich dann meiner Schwester sage, so, ey, wir malen uns an als Skelette, wir gehen dahin, machen Fotos. So, das ist ja trotzdem schon ein Gedanke, der von mir kam. Das kam ja nicht einfach so. Und dadurch, dass man dann vor Ort war und das mega cool war, die Leute begeistert waren, dadurch haben sich dann Jobs ergeben, die ich jetzt seit 10 Jahren auch immer noch mache und mit den Leuten zusammenarbeite. Oder auch, dass ich diese Hörner gebastelt habe. Ne? Natürlich war ich ja diejenige, die diese riesengroßen Hörner gemacht hat. Und es kam ja, also die Möglichkeiten, die sich ergeben haben, waren meistens aufgrund meiner Vorarbeitung und dem, was ich reingesteckt habe. Und man muss auch ganz klar sagen, dass ganz viele Sachen, die ich gemacht habe, ja auch sich im Sande verlaufen haben irgendwie. Im Fotobereich, dass man mit irgendwelchen Leuten zusammengearbeitet hat und dann sind die Fotos scheiße geworden und man dachte sich, naja gut, da habe ich jetzt hier 50 Stunden umsonst in das Projekt gesteckt, weil irgendwer keine Fotos machen konnte. Also solche Sachen gab es halt auch oft. Dass man im Schauspielhaus oder so, das hat sich ja dann auch, es war auf jeden Fall cool zum Reinschnuppern so, aber es hat sich ja nicht als Job ergeben, ne? Und ich hätte, glaube ich, viele meiner Schritte, die ich damals gemacht hätte ich auch weglassen können und ich wäre wahrscheinlich trotzdem an diesen Punkt gekommen. Aber ich glaube, diese Schritte waren wichtig, um irgendwie zu wissen, was will ich, wie soll's, also wo soll's hingehen. Genau.
Total. Ja, ich finde auch, also natürlich war es Zufall, dass er jetzt in der Diskothek war, aber es war ja kein Zufall mehr, dass du die Arbeit da reingesteckt hast, genauso wie, klar war es Zufall, dass Ju und Cheng auf dem Ding waren, aber dass ihr überhaupt angesprochen werdet, war auch kein Zufall aufgrund der Genau, ich finde es nur wichtig,
weil das ist so ein Zusammenspiel halt, genau.
Genau, man muss das ganz oft in Perspektive setzen, weil das war mir jetzt einfach nochmal wichtig.
Ja, voll, weil sonst hast du diesen, ach ja, das ist halt alles irgendwie so passiert.
Ja, genau.
Ja, nee. Also man muss halt auch sein Glück sehen und dann nutzen, weil ich glaube, jeder Mensch hat Glück, aber viele nutzen ihr Glück auch nicht. Genau.
Ja, manche denken, wenn's Schicksal ist, dann soll es schon von alleine passieren.
Ja, so funktioniert das
aber
nicht.
Aber das funktioniert gar nicht so.
Vielleicht ist das Schicksal auch hier so. Das Universum gibt dir so, nimm es doch, nimm es doch. Nö, ich nimm's nicht. Wenn's Schicksal ist, werde ich's schon kriegen. Ja,
ja. Ja, ich find das halt total wichtig und ich finde es auch total schön, weil das ist, ich finde das auch so erfrischend, weil du das alles mit so einer Fröhlichkeit erzählst.
Ja, mach halt auch Bock.
Ja, ist es auch, aber es ist halt trotzdem nochmal schön. Aber jetzt nochmal zu einem persönlichen Ding. Du zusätzlich neben deiner ganzen Arbeit und dem Ganzen setzt du dich ja auch intensiv, ich nenne es jetzt mal, für soziale Ungerechtigkeiten ein.
Ja, also das ist ja auch so ein Ding, was mir eigentlich schon immer auch wichtig war, auch in meiner Kunst, auch in meinen Bodyplannings. Ich habe ja auch ganz am Anfang auf YouTube haben wir auch, also zum Beispiel dadurch habe ich Kupferfuchs in der Dino Film Steuer haben wir kennengelernt, weil ich nämlich ein Model brauchte, was irgendwie cool passt. Kupferfuchs, welches Mädel würde besser passen für ein Fuchs-Shooting, was halt ein Anti-Pelz-Video war. Das wollte ich halt unbedingt machen. Und ich habe halt schon immer gerne geguckt, dass ich irgendwie mit der Kunst, die ich mache, auch oftmals halt irgendwie, ich glaube, das hat jeder Künstler, genauso wie Musiker ja auch irgendeine Message rüberbringen wollen oder so, wenn du so richtig Passion hast. Klar hat man auch so Just for Fun Projekte. Ja. Aber oft halt auch gesellschaftskritisches, ne? Oder irgendwas anderes, was man halt ausdrücken möchte, was halt, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie ein buntes Skelett macht oder ein buntes Painting für Pride oder so, das hat ja trotzdem immer noch einen Hintergrund irgendwo.
Total.
Genau, und das habe ich halt schon immer irgendwie gemacht, also es floss immer schon irgendwie ein, wenn man ganz am Anfang halt so Naturschutzprojekte, Respect Nature hieß die Reihe, haben wir angefangen, da wollen wir jetzt auch wieder starten, da freue ich mich richtig drauf. Genau, dass man einfach so ein bisschen, nicht nur Kunst, was zum schön angucken, sondern so ein bisschen was zum Nachdenken auf hat. Genau, und es hat sich jetzt rauskristallisiert. In den letzten 3 Jahren hatte ich ja einen wunderbaren MeToo-Fall, den ich gewonnen habe vor Gericht. Na, aber
wir machen ganz kurz einen Abriss für die Leute, die es nicht wissen.
Genau. Also, es geht um eine Belästigungsgeschichte und vor allem um eine Victim-Blaming-Geschichte. Kurzfassung ist, dass der... wo fängt man an? Im Grunde fängt man an, dass... UpRed ist ein YouTuber, der hat 2 Frauen belästigt, und zwar Silvi Carlson und mich, und hat dann gemeint, als das öffentlich rauskam, einen auf Victim Blamer zu machen und ein 20-Minuten-Video gegen Silvi zu machen, indem man sie als dreckige, hässliche und so weiter betitelt. Und ich dachte, hab das nur gesehen, dachte mir, ach du Scheiße, das kann ich so nicht stehen lassen, und habe mich dann dazwischen gestellt und gesagt, so, weil ich gesehen habe, sie kriegt einen Morddrohung, sie wird fertig gemacht.
Der hat eine Millionen-Community auch, muss man dazu sagen.
Eine Millionen-Community, der ist riesengroß, und sie hat dementsprechend dann sehr viel Hate gekriegt. Dabei hat sie noch nicht mal öffentlich gemacht, dass sie von ihm belästigt wurde. Sie hatte nur gesagt, sie wurde belästigt. 2016 hat sie davon gesprochen. Ein anderer YouTuber, Mimi, hat halt das öffentlich gemacht, dass sie UpRed meinte. Und UpRed hat sich aufgeregt und hat dann dieses 20-Minuten Beleidigungsvideo gemacht. Und ich habe das gesehen und habe mich dann öffentlich geäußert und gesagt, so, ey, glaubt der Frau, der hat das Gleiche bei mir auch gemacht, weil ich mich in dem Punkt dann einfach hinter sie stellen wollte und halt aus einer Er-sagt-sie-sagt-Situation eine Er-sagt-sie-sagt-sie-sagt-Situation zu machen. Das hat ja dann schon mal mehr Gewicht, wenn es plötzlich 2 betroffene Frauen da sind, die sich nicht kennen, die unabhängig voneinander Geschichten mit der gleichen Person erlebt haben, die auch Belege dafür haben und so weiter. Und genau, daraus resultierte dann, weil ich mich ja öffentlich geäußert habe, dass dann eine riesen Hate-Welle von seiner Community auf mich abgewälzt wurde, und es wurden Videos gemacht, die 500.000 Aufrufe hatten mit Karin Abholz, warum machst du das? Wurde mir dann alles, also ich bin eine Rassistin und ich denke mir das nur aus, weil ich neidisch auf sein Fame und Geld bin, und diese ganzen Klischees, die hochkommen, sind alle hochgekommen, hat er alle versucht auszuschlafen, hat auch viel versucht, Geld damit zu machen.
Ich glaube, er hat auch viel Geld damit gemacht.
Er hat auch viel Geld gemacht, genau. Man sieht sogar, das haben wir sogar in den Gerichtsunterlagen, dass dann sein YouTube-Kanal, der hat seinen Playbutton quasi gekriegt damit, weil er hat seinen damaligen Account ja verkauft und hat einen neuen Kanal dann aufgemacht, wo man dann wirklich in der Statistik sah, als die Videos gegen uns gemacht wurden, ging es so hoch. dann ging es nachher wieder runter in der Hochdramazeit. Genau, und das Ganze ging dann halt auch vor Gericht und wir haben einen 2,5-jährigen Gerichtsprozess geführt. Es ging halt um diese Belästigungsgeschichte, ob die stimmt oder nicht, weil ich Zitate natürlich aufgelistet habe bei meinem Anwalt, die er dann nicht mehr sagen darf. Und da, um das zu belegen, muss man natürlich gucken, was stimmt jetzt an der Geschichte oder nicht. Und die ganze Geschichte wurde zu meinen Gunsten bestätigt. Also das Gericht hat alles geprüft. Es hat 2,5 Jahre gedauert, hat mich sehr viel Geld gekostet aus eigener Tasche. Aber hey, genau. Und ja, deswegen haben wir diesen MeToo-Fall dann vor Gericht gewonnen gegen ihn. Und ich habe in diesen 3 Jahren, im August 2020, also das ist jetzt bald 3 Jahre, geht schon fast auf die 4 zu, mein Gott. In dieser Zeit ist mir massiv bewusst geworden, wie viele ungebildete Zuschauer es gibt, weil ich wurde ja die ganze Zeit beleidigt. Also ich habe in diesen 3 Jahren einen Bachelor gemacht. Nicht nur einen Bachelor in ApoRed, sondern auch einen Bachelor in Bullshit im Internet. Mhm. Ich habe mich so viel damit beschäftigt, weil ich also für den ganzen Gerichtskram so viel raussuchen musste und dementsprechend wurden halt auch viele Videos dann untereinander gemacht. Dann gab es die Reaction-Kanäle, die dann auf ihn reagiert haben und das hat wieder Zuschauer zum Haten animiert und so. Und ich dachte mir, das kann nicht sein. Wie viele Leute einfach so, also wie viel Reichweite manche Menschen haben und wie viel Macht dementsprechend auch, weil letzten Endes muss man sich ja einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, dass ich zwar gewonnen habe vor Gericht, aber wäre das jetzt nicht öffentlich rausgekommen, dann, also die Meinung eines Influencers im Internet, die hat mehr über mein Leben und meinen Ruf zu entscheiden als ein Richter. Und da dachte ich mir auch so, das ist fucking gefährlich einfach. Mhm. Und ich glaube, dass in den nächsten Jahren das noch richtig übel werden kann. Und dass das vielen Politikern auch nicht bewusst ist, wie viel im Internet abgeht. Weil das habe ich auch vor Gericht gemerkt, dadurch, dass das natürlich alles auf Social Media stattgefunden hat, war Social Media natürlich auch ein Thema. Und ich musste im Gericht eine halbe Stunde lang erklären, wie Instagram-Stories funktionieren. Ja. Weil mir dann unterstellt wurde, ich hätte ja alles gelöscht. Und dann musste ich sagen, nee, Insta-Stories habe ich nicht gelöscht. Die löschen sich alleine von nach 24 Stunden. Und es gibt immer so, damals waren es 2020, waren es 15-Sekunden-Parts. Und dann musste ich erstmal erklären, warum sind das 15-Sekunden-Parts und was sind Highlight-Stories und dass sie nicht gelöscht werden. Du kannst sie mal wieder aufrufen. Also wild, wenn du jemanden, der keine Ahnung von Instagram hast, erklärst, was Instagram bedeutet, wie es funktioniert.
Ja, verstehe ich.
Und das sind natürlich Leute im Gericht, wo man sich denkt, eigentlich müssten die Ahnung haben davon. Und wie viel, wie Karrieren zerstören und Leben zerstören, was auch sein kann, wenn du so einen heftigen Shitstorm hast. Weil ich weiß noch, dass zur gleichen Zeit die Geschichte mit Kasia und Boateng war, weil es ist ja auch 2020, ging das ja bei uns los. Hm. Und zur gleichen Zeit, in diesem Zeitraum ist das mit denen gewesen. Und ich weiß noch, wie wir saßen und dachte, krass, die kriegt gerade so viel Hate ab. Also man fühlt sie total, weil diese etliche Kommentare, es sind ja immer die gleichen Muster, die du überall wieder findest. So, und die hat sich dann umgebracht und wir dachten, ich weiß noch, wie wir hier mit mehreren im Wohnzimmer saßen und dachten sich so, Alter, ist das eine kranke Scheiße, wegen irgendwelchen fremden Hirnis im Internet. Wow, das ist einfach heftig. Mhm. Jedenfalls habe ich in dieser Zeit gemerkt, wie viele unfassbar misogyne Strukturen, generell Strukturen, die moralisch absolut verwerflich sind, ablaufen. Und mir gedacht, so, okay, ich glaube, es würde der YouTube-Szene gut tun, wenn ich als Frau da noch eine Stimme jetzt habe, weil ich das Gefühl hatte, okay, Kunst reicht nicht. Mhm. Also meine Kunst macht Spaß, die werde ich auch weitermachen, aber es reicht, glaube ich, nicht, um gegen Gequassel von Leuten anzukommen. Und deswegen haben wir jetzt einen neuen Kanal aufgemacht, und zwar den Carina Push-Kanal. Ich habe vorher den Push-Art-Kanal geführt. Das wollte ich eigentlich immer, dass die Kunst im Vordergrund steht. Und ich Bock hatte dann mit meiner Schwester und Cousine was zu machen. Klar bin ich für jedes Video, was auf dem Push-Art-Kanal drauf ist, verantwortlich, was halt die Kunst und so weiter angeht. Und Tom macht natürlich den Schnitt und Videokram, ist ja auch einfach Videofilm und so, ist ja auch seine Passion. Aber mir war es halt da wichtig, dass ich es Push-Art nenne und nicht Carina Push, mhm. sodass das so das eigene Ding ist. Und deswegen haben wir jetzt nochmal einen Carina Push-Kanal gemacht, wo ich dann halt wirklich in die Kamera rede und wir so ein bisschen gesellschaftskritisch Sachen aufarbeiten und ich huch, ich bin gar nicht mehr so ein Witz, ne? gesellschaftskritisch Sachen aufarbeiten oder so aktivistische Sachen machen. Wir waren jetzt zum Beispiel auch im Europaparlament zweimal und haben da auch mit mehreren Abgeordneten geredet. Da habe ich übrigens auch diese Sache mit, ihr habt zu wenig Ahnung von Social Media, ja, angesprochen. Und deswegen will ich da auch unbedingt dranbleiben. Denn die Frau Sippel in einem Interview ist ja eine Abgeordnete der SPD, daran wird es auch angesprochen, dass zum Beispiel die AfD massiv groß auf TikTok ist. Die haben ja, wenn man sich die, ne? AfD hat so viele Beiträge, wenn man die Statistiken sieht, und alle anderen Parteien so viel. Wenn man dann fragt, so, hey, wie kann das doch sein? Warum kommt von den anderen Parteien nichts? Dann kriegt man Antworten wie, ja, das lohnt sich ja jetzt auch nicht mehr bis zur nächsten Wahl und wir machen ja auch Infostände. Und du stehst da und denkst dir, Infostände.
Und sie haben auch keine Ahnung, wie es funktioniert, weil es könnte sich noch einen Tag vor der Wahl lohnen.
Ja, weil auch ist so. Genau das haben wir auch gesagt. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass... manchmal denkt man sich so, okay, man muss es selber machen. Gut, dann gehe ich halt dahin und rede mit Abgeordneten. Und genau das tun wir auch.
Das, ich finde das wirklich großartig, weil es ist so, ich finde es auch ein bisschen erschreckend. Deswegen fand ich das jetzt nochmal wichtig, das mit aufzunehmen. Weil gerade habe ich auch wieder vermehrt das Gefühl, also jetzt nicht gerade, sondern in den letzten Jahren, ist der Frauenhass im Internet so viel größer wieder geworden. Und das finde ich so erschreckend, wie das akzeptiert wird. Auch einfach unter dem Label, das sind ja eh Arschlöcher. Also so nach dem Motto, es gibt genug Männer da draußen, weil die scheiße sind per Definition. Dürfen sie aber die ganze Zeit das weitermachen, weil es ist ja typisch für die. Und das finde ich, find ich so spannend, wie das akzeptiert und zu Hunderttausenden oder manchmal sogar zu Millionenfach geguckt wird trotzdem.
Ja, ja.
Und da finde ich das total krass, sich da zu erheben und da jetzt nochmal so eine Stimme zu bilden. Weil ich meine, du bist eine selbstbewusste, starke Frau. Aber du hast auch diesen Prozess da zum Beispiel durchgezogen. Du hattest jetzt natürlich in Anführungsstrichen die privilegierte Position, dir das auch noch leisten zu können.
Ja, und viele können das nicht. Viele nur ich glaube, das, genau deswegen musste ich es machen.
Ja, total. Und auch du hast das Beispiel ja eben auch genannt, unter solchen Hate-Wellen sind Leute, haben sich in den Selbstmord treiben lassen.
Ja, komplett. Ja.
Und ich glaube, dass
gerade deswegen habe ich auch so das Gefühl, dass ich das machen muss.
Definitiv.
Weil ich denke, dass ich das aushalte psychisch. Und viele das eben nicht können, weil ich einfach in meiner Kindheit schon sehr viel Scheiße durch habe und mich sehr früh reflektieren musste und eine extreme Resilienz entwickelt habe. Ich weiß noch, wie wir hier gerade, was so diese ganzen Hate-Nachrichten angeht, so, oh mein Gott, ich scheiße so sehr da drauf. Und das ist wirklich ich glaube, zu einem gewissen Maß interessiert einem das immer, jeden Menschen, wie kommt man an? Ne? Das ist immer, natürlich, denkt man, machen sich immer Gedanken, aber ich glaube, es ist schon ein Unterschied, wie du damit, ob du jemand bist, der wirklich selbstbewusst ist und da drauf gucken kann und sich denkt so, oh komm, ne? Oder ob es wirklich dich trifft, weil du im Inneren vielleicht doch sehr Minderwertigkeitskomplex noch hast, an dem man selber arbeiten muss. Und wenn dann solche Kommentare kommen, dann trifft einen das natürlich. Ne? Also ich weiß noch so, gerade in der Anfangszeit, ey, wir haben uns bepisst vor Lachen hier, meine Schwester und ich oder auch mit Tom, was für dumme Kommentare kamen. Ne? Also weil ich habe auch so Exorzisten Auflistungen gekriegt, wo dann geschrieben wurde, so, ja, eigentlich wollte ich dir glauben, aber dann habe ich gesehen, wie du dich schminkst und du bist von einem Dämon besessen und deswegen schreibe ich dir jetzt 5 Seiten, wie du den los wirst. Oh mein
Gott. Es gibt immer, es ist wild gewesen,
ja, oder so, du kommst im Knast, dann kannst du um Zigaretten spielen und also war halt auch sehr lustig formuliert, sehr oft und an Beleidigungen war High Peak echt alles dabei. Und zwar, für mich war es sehr oft unfassbar witzig und dann dachte ich mir aber manchmal so, wenn ich jetzt, also auch egal, was ich gegessen habe in der Insta-Story, wenn ich eine Insta-Story gemacht habe, keine Ahnung, ich mache mir einen Kakao mit Sahne, weiß ich noch genau, boah, direkt 10 Leute, die geschrieben haben, ja, du fette Sau, was weiß ich nicht. Und mich trifft es halt gar nicht, weil ich mir denke so, irgendwann diese Stöckchenarme gesehen, so, ich, ne, was soll denn der Scheiß? Ich fand es halt lustig. So, aber wenn du selber irgendwie damit haderst, keiner mit deinem Gewicht und dann kriegst du solche Nachrichten, boah, das kann reinkicken.
Total schwierig. Ne?
Und ja. Das ist immer so dieses, das beste Beispiel ist so, wenn ich dir jetzt sagen würde so, boah, du hast so hässliche blaue Haare, dann würdest du dir denken, was will ich, ich habe doch gar keine blauen Haare, so, es wird dich nicht jucken, ne? Ja. Also wenn du selber davon überzeugt bist, dass das, was die Person gerade an Beleidigungen raushaut, Bullshit ist, dann trifft dich das nicht.
Aber Rezo weint jetzt.
Rezo weint. Oh, scheiße, ich hab blau. Okay, tauschen wir es aus mit grüner. Nee, aber das Ding ist, wenn du halt selber noch ein bisschen an dir zu knacken hast oder ne, das in irgendeine Wunde reintrifft, dann ist das kann katastrophal sein. Ne?
Total.
Das ist absolut scheiße.
Wir erleben es ja auch viel in unserer Branche. Es gibt ja ganz, ganz viele, wenn ich es jetzt auf die InfluencerInnen zurückziehe, ist es ja so, dass ganz viele die Bestätigung von außen brauchen und suchen.
Ja,
und
ja, ja.
Da kann natürlich oder treffen die Kommentare von außen die negativen natürlich auch nochmal extrem hart. Ja.
Also das kann ich auch wirklich jedem raten, sich nicht übers Äußere zu definieren. Und das kommt, glaube ich, immer ein bisschen komisch, wenn ich das jetzt sage, weil ich schminke mich viel. Ich glaube, wenn man mich sieht, denkt man sich so, ah, die guckt doch komplett auf ihr Äußeres. Ja, weil das mein quasi Marketing ist und mein Job ist und ich liebe das einfach, mich so fancy anzuziehen, weil es einfach Stück Hobby und Beruf bei mir ist. Das ist nochmal eine ganz andere Schiene jetzt bei mir. Aber ich gehe auch ungeschminkt in Jogginghose einkaufen, sie juckt mich halt ein Scheiß, ob dann Leute aber mich toll oder nicht finden. Ne?
Das verstehe ich. Aber das, kann dir, ja, sorry, nur genau, weil es dazu passt. Ich fand das so lustig, weil ich habe natürlich auch nach dir gegoogelt, um so ein paar Sachen, aber war jetzt gar nicht nötig, aber so.
Ist und sie ein Nazi?
Nein, was ich meine ist, wann hast du deinen YouTube-Kanal gemacht? Was hast du vor?
Also
Standard-Grundumfakten, aber das brauchte ich ja gar nicht zu erläutern jetzt oder mitzuführen. Aber ich fand es so interessant, dass die Google-Suche war, das erste war Autovervollständigung Carina Push Upper Red. Und das zweite war Carina Push ungeschminkt.
Geil.
Das war das zweite, was mir Google vorgeschlagen hat.
Da habe ich auch vor, also im Moment, jetzt ist natürlich gerade erstmal dieses wegen diesem MeToo-Thema und ne, das ist einfach sehr feministisch gerade so, auch wofür ich mich interessiere, gerade auch, weil jetzt, weil wir in Straßburg jetzt im Europaparlament waren und da wurde eine EU-Richtlinie, die historisch ist, was Frauenrechte angeht, da kommt nächsten Donnerstag, also wenn das Video rauskommt hier, dann ist es schon da, dieses Video. Mhm. Da waren wir extra im Europaparlament, haben diese ganze EU-Richtlinie verfolgt, konnte mit Fitzgerald, der die das Ganze aus Irland in die Wege geleitet hat, ein Interview führen und so. Mega cool. Und deswegen interessiert mich das natürlich, gerade weil ich diese ganzen misogynen Strukturen mitgekriegt habe und wie man sich im Feministischen engagieren muss, worauf ich zu sprechen kommen will. Jetzt gerade ist natürlich Feminismus ein Thema bei uns auf dem Kanal, aber ich werde auf jeden Fall, habe ich richtig Bock drauf, gerade so was die Kerbe Minderwertigkeitskomplexe, Schönheitsideale und so weiter. Also in die Richtung will ich auch unbedingt auch Content machen, weil ich glaube, das ist super wichtig. Weil für mich ist das, gerade wenn es halt um Sachen wie Filter und wie man sich darstellt auf Social Media, so für mich ist da immer es ist Job oder es ist eine Kunst- oder Darstellungsform. Ich kann das, glaube ich, mit einem relativ realistischen Blick sehen, wenn ich Fotos von anderen sehe. Mhm. Ja, aber ich glaube, viele junge Menschen können das nicht differenzieren zwischen zum Beispiel, keine Ahnung, Beispiel, wenn du jetzt einen Film guckst, Harry Potter, dann glaubst du nicht nach dem Film, dass du zaubern kannst und dass es Drachen gibt. Eigentlich nicht. Das ist dir bewusst. Aber
geht.
Es inspiriert einen vielleicht. Ja. Ja, aber man hat eine Trennung, eine ganz klare Trennung zwischen Film und Realität. Und ich glaube, genau das ist die Krux an Social Media, dass gerade wenn du Influencer verfolgst und so, hier, ich bin morgens aufgestanden, ich habe dies und das gemacht, du hast diese Distanz nicht mehr. Du hast nicht, also als junger Mensch, glaube ich, du denkst, das ist normal, dass Leute so aufstehen, so aussehen, sich so und so präsentieren. Mhm. Und dieser Gap, den es bei, hey, ich gucke einen Film, ich weiß, das ist gestellt und dargestellt oder das hat das und das zur, soll mich jetzt zum Nachdenken anregen oder soll mir einfach ein gutes Gefühl geben, dass bei Social Media dieser Gap fehlt zwischen, hey, das sind doch auch nur Menschen, die sehen auch mal scheiße aus, die haben auch Dehnungsschleifen und Falten und das ist alles voll normal und okay. Und wenn jetzt jemand einen Filter benutzt oder ein Bild bearbeitet, dann muss man es aus dem künstlerischen Punkt sehen und nicht aus dem, diese Person ist jetzt super geil und ich stelle die auf ein Podest und mich selber butter ich total unter. Und ich glaube, da muss man ganz viel Aufklärungsarbeit reinbringen, was das angeht.
Bin ich total, komplett bei dir, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es immer noch zu viele glauben. Aber ich glaube auch, dass es schon in die richtige Richtung geht, weil ich habe auch das Gefühl, so von früher, wenn ich an die Hochglanzmagazine denke, vor Social Media, waren mir so Tools wie Photoshop und sogar noch gar nicht so im Kopf.
Genau, gar nicht bekannt.
Das heißt, ich dachte wirklich, die sehen so aus. Ja. Das ist es. Und ich fand, jetzt musste ich auch schon wieder lachen. Das hat mir meine Frau gezeigt, hat irgendein Make-up-Hersteller hat extra Werbung damit gemacht für wenig Make-up. Und die hatten aber ein Model genommen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so reine Haut gesehen. Die brauchte auch keine. Da war nichts notwendig. Aber also, sie haben sich dann trotzdem nicht den nächsten Schritt getraut wieder. Also was heißt nicht getraut? Aber es ist so, ich finde es schade, aber ich finde es total richtig und gut, da in die Richtung zu arbeiten. Da noch kurz, bevor wir zu meinen Abschlussfragen kommen, da nur die Frage, wie kann man dich am besten unterstützen dabei?
In meiner ganzen kreativen Phase oder in der aktivistischen oder?
Also generell, ich werde natürlich all deine Kanäle unten in der Beschreibung verlinken, aber ich meinte jetzt vor allen Dingen aktivistisch.
Aktivistisch wäre es auf jeden Fall super wichtig, dieses EU-Richtlinienvideo zu gucken, weil wir dazu nämlich eine Petition auch machen wollten. Denn da müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Aber ich glaube, generell wäre es wichtig,
ist das jetzt am
diesen Kanal einfach zu folgen.
Das ist am 16. Mai erschienen.
Also dieses Video
würde
theoretisch am 16. Mai ist es erschienen.
Genau.
Genau. Okay. Das Video vielleicht einfach mal gucken, dann und da die Links und Petitionen unterschreiben, das würde natürlich tatsächlich vielleicht allen Frauen helfen in Deutschland, je nachdem.
Gut zu wissen, weil da ich werde auch alles nutzen und jedem das schicken, den ich kenne.
Yay! Ja, und generell halt einfach den Kanal unterstützen, supporten. Man kennt das, Daumen hoch, Kommentare schreiben, auch in diesem Video. Ja.
Das ist
von
schön.
Daher.
Gut, das ist euer Auftrag da draußen. Und jetzt für dich, ich habe immer zum Abschluss noch zwei Fragen.
Ja.
Und zwar einmal, was hättest du gerne gewusst, bevor du diese Karriere eingeschlagen hast? Und was würdest du Leuten mit auf den Weg geben, die jetzt auch diese Karriere einschlagen wollen? Und ich sage jetzt mal, wir nehmen die Kunst.
Easy. Also erstmal, wenn ich jetzt quasi so in, also mein jetziges Ich, so mein 10 Jahre früher Ich, wo ja gerade alles losging, tatsächlich würde ich meinem Ich von damals, ganz ehrlich, ich würde dieses Ich einfach nur umarmen und sagen, wird eine harte Zeit, aber du machst dein Ding richtig, handel einfach moralisch richtig, das wird schon alles laufen. Und dass man einfach akzeptieren muss, dass es Idioten im Internet gibt und man aber immer noch das an das Gute halten sollte. Weil ich bin generell ein Mensch, der sich denkt, mach das Beste draus. Egal wie scheiße eine Situation ist, versuch irgendwie das Beste aus der Situation zu ziehen. Und das habe ich eigentlich immer schon gemacht. Und deswegen würde ich mir jetzt keinen Special-Tipp geben, sondern einfach mich nur umarmen und sagen so, ey, wir hatten harte Zeit und du schaffst das, Girl. Ja, weil ich glaube, darauf bin ich nicht so vorbereitet gewesen, zwar vom Mindset generell, wie gesagt, schon, dass ich mir denke, ja, mach das Beste draus. Das Mindset hatte ich eigentlich schon von klein auf oder sehr früh. Aber ich glaube, manchmal ist man sich gar nicht bewusst, wie scheiße Situationen auch werden können. Wie jetzt zum Beispiel in dieser Upper-Red-Situation. Weil das ist, glaube ich, etwas, womit du nicht rechnest, dass das in dem Maße passiert. Oder, aber auch da denke ich mir, habe ich irgendwie das Beste draus gemacht, weil ich im Grunde ja meine eigene Karriere und alles aufs Spiel gesetzt habe, nur um einer fremden Frau zu helfen. Und das war einfach das Richtige. Und ich glaube, wenn man von der eigenen Passion oder vom Herzen aus moralisch richtig handelt, dann ist es oftmals vielleicht ein harter und schwieriger Weg, aber es wird sich auf die Dauer, wird sich das auszahlen. Und da bin ich generell, und das vielleicht auch anschließend als Tipp für Personen, die jetzt im Kreativbereich anfangen wollen, gebt, wenn ihr das wirklich machen wollt, gebt nicht auf. Denn Erfolg ist nicht so. Wenn Erfolg so geht, geht er meistens auch so runter irgendwann. Das baut sich auf. Also, und man muss, glaube ich, auch das so ein bisschen wie so ein Aktienkurs sehen, der eigentlich im stetig hochgeht. Also auf 10-Jahres-Sicht ist er immer hochgegangen. Aber guckt man aufs Einzelne, geht es so.
Geht's immer und, auf und runter, ja.
Ich glaube, ganz viele, das sehe ich halt auch bei vielen aus unserer Community, weil wir haben ne, 10 Jahre ungefähr machen wir das Ganze jetzt, also jahrelang schon. Und in der Zeit hat man natürlich auch viele junge Menschen begleitet an Zuschauern, die halt ihren Werdegang in eine künstlerische Richtung eingeschlagen haben. Und da waren natürlich auch viele, die dann doch mal aufgeben wollten und dann musste man Zuspruch geben und dann haben sie es aber doch tatsächlich geschafft, irgendwie ihren Fuß in dieser Kreativszene zu fassen. Aber ganz, also das sehe ich halt auch gerade so in dieser Schulabschlusszeit, dass da sehr viele schon scheitern am Gedanken, der von Eltern eingepflanzt wird mit Kunst. Das wurde, meine Oma hat mir das mal gesagt, mit Kunst kannst du eh kein Geld verdienen. Mhm. Willst du Bilder malen oder was? Das macht gar keinen Sinn. Und da habe ich mir gedacht so, doch, warum nicht? Ich mache das. Und dieses, ich mache das, muss man, glaube ich, durchziehen, wenn man das wirklich will. Und es wird viele Leute geben, die sagen, mach's nicht oder du schaffst das nicht und das runterreden. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, das nicht den Leuten böse zu nehmen, sondern vielleicht, gerade wenn es die Eltern sind oder so, da einfach mal wirklich ins Gespräch zu gehen mit Menschen, die einem das ausreden wollen, warum sie es einem ausreden wollen und dass man da wirklich mehr ins Gespräch kommt. Und da bin ich generell ein Fan von mit Menschen, wenn es jetzt nicht irgendwie absolute Chaoten sind oder Idioten, sondern Leute, die einem nahestehen, dass man mit denen redet, ins Gespräch geht, weil dann kann man eigentlich auch immer Lösungen dafür finden. Wenn man etwas wirklich machen will, beruflich, dann glaube ich, gibt es immer Möglichkeiten, das durchzuziehen und dass man da vielleicht am Anfang auch nicht irgendwie nur aufs Geld guckt oder sonst was, sondern wirklich, was macht mich auf Dauer glücklich? Und das ist ja gerade im Kunstbereich, wenn du neu anfängst, musst du ja dich erstmal finden. Das hat bei mir auch Jahre gedauert. Dann ging es plötzlich schnell. Aber dieser ganze Gap vorher hat Jahre gedauert. Und da muss man, glaube ich, einfach dranbleiben, wenn man es mal wirklich machen möchte. Und vielleicht sich aber erstmal einen Nebenjob suchen, aber künstlerisch immer dranbleiben. Und dann werden sich die Wege schon irgendwie ergeben und finden.
Ja.
Ja.
Carina.
Hauptsache, man bleibt sich selber treu und macht das, wo man auch einen Bock hat.
Ja, ist schön. Carina, ich danke dir unfassbar für deine Zeit.
Ja, gerne.
Du bist ein ganz besonderer Mensch. Und ich finde.
Sagst du es jedem?
Nee. Kannst du nachhören, dass ich das nicht.
Okay, okay, das werde ich tun.
Und es ist immer wieder eine Freude.
Ja, es hat mich auch sehr gefreut.
Grüß Tom ganz lieb.
Natürlich.
Und ich sage jetzt.
Gib ihm ein Küsschen von dir.
Mach das sehr gerne. Und den Leuten da draußen, ich hoffe, ihr konntet hier was mitnehmen. Ich hoffe, es hat euch bereichert. Und mich hat es das auf jeden Fall. Und ich wünsche allen noch einen schönen Tag und bis dann.